NDR Info. Echo des Tages.
Der Boss vom Bosporus, Erdogan, gewinnt die ersten direkten Präsidentenwahlen in der Türkei. Dazu auch der Kommentar. Waffen nein, Nothilfe ja, Diskussion über deutsche Irak-Politik. Schüsse aus Frust, Lkw-Fahrer in Würzburg vor Gericht. Schwere Verwüstungen, Tornado und Unwetter verursachen Millionenschäden in Hessen und Rheinland-Pfalz. Und Abschied als Weltmeister. Nach Philipp Lahm ist auch Miro Klose nicht mehr im Nationaldress zu sehen. Ich bin Sabine Mörs, Ihnen einen schönen guten Abend. Recep Tayyip Erdogan wird der neue Präsident der Türkei. Für viele ist er jetzt so etwas wie ein moderner Sultan. Er will das Staatsoberhaupt aller 77 Millionen Türken sein und eine neue Ära begründen. Kritiker befürchten aber, Erdogan wird den Islamismus in der Türkei weiter voranbringen. Und es ist offenbar auch kein fairer Wahlkampf gewesen, bemängeln jedenfalls Wahlbeobachter. Erdogan hatte die Medien auf seiner Seite. Aus Istanbul, Thomas Bormann.
Mehr als 20 Millionen türkische Wähler haben gestern ihre Stimme Recep Tayyip Erdogan gegeben. Die Erdogan-Anhänger sind hoch zufrieden, wie diese Frau im rosa Pulli und ohne Kopftuch. Ich bin so glücklich und so aufgeregt. Unser Ministerpräsident hat die Türkei zu einem machtvollen Land geformt. Jetzt ist er Präsident und wir unterstützen ihn. Ein junger Mann mit Nickelbrille meint: Ich bin richtig stolz auf Herrn Erdogan. Ich finde kaum Worte. Er ist ein Weltführer. Als Absolventen der religiösen Imam-Hatib-Schulen unterstützen wir Erdogan. Möge Gott ihm beistehen. Ich mag seine Persönlichkeit, sagt eine Wählerin. Seine Verbundenheit gegenüber seiner Familie. Überall gibt es jetzt gute Krankenhäuser, neue Flughäfen, Autobahnen und vieles mehr. Erdogan steht für wirtschaftlichen Aufschwung. Millionen türkischen Familien geht es heutzutage viel besser als früher. Dafür sind sie ihm dankbar. Erdogan selbst gab sich bei seiner Siegesrede heute Nacht staatsmännisch und versöhnlich. Brüder und Schwestern, ich sage das von ganzem Herzen. Lasst uns eine Ära der sozialen Versöhnung beginnen. Lassen wir die alten Diskussionen, all den Streit und die Probleme der alten Türkei hinter uns. Ein paar Sätze später aber ermahnte Erdogan die Opposition, sie solle doch ihre Politik bitte schön überdenken. Und da wurde wieder deutlich, dass Erdogan allein der Architekt dieser neuen Türkei sein will. Erdogan ist kein Mann der Kompromisse, der auf die Opposition zugeht. Nein, Erdogan sieht seinen Sieg als Auftrag, nun die Zukunft der Türkei mit seinem islamisch-konservativen Kurs weiter zu bestimmen. Der Journalist der Zeitung Hürriyet, Fikret Bila, betonte heute, so überragend sei der Sieg Erdogans nun auch wieder nicht. Herr Erdogan hatte ein Ziel im Kopf, 55 und mehr Prozent. Das wäre für ihn möglicherweise der Anlass gewesen, vorgezogene Parlamentswahlen anzustreben, um 330 Sitze im Parlament zu erlangen und damit die Macht, die Verfassung zugunsten eines Präsidialsystems zu ändern. Die knapp 52 Prozent, die er jetzt bekommen hat, werden seine Pläne vielleicht nicht ändern, aber doch zumindest ein bisschen aufschieben. Erdogan wird am 28. August in den Präsidentenpalast einziehen. Er hat angekündigt, dass er ein starker Präsident sein wird, der die Politik bestimmt. Schließlich sei er der erste Präsident in der Geschichte der Türkei, der nicht vom Parlament, sondern direkt vom Volk gewählt wurde. Besonders viel Zustimmung hatte Erdogan bei den Türken, die im Ausland leben, zum Beispiel in Deutschland. Nach dem vorläufigen Endergebnis haben 63% der im Ausland lebenden türkischen Wähler für Erdogan gestimmt und somit zu seinem Wahlsieg beigetragen.
Angela Merkel hat dem kommenden türkischen Präsidenten Erdogan natürlich gratuliert und auch von der EU aus Brüssel kommen Glückwünsche. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei zurzeit nicht gerade das Beste ist. Karin Bentsch dazu aus Brüssel.
Wenn einer eine Wahl gewinnt, dann gratulieren die anderen. So machten es heute auch EU-Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy. Sie beglückwünschten Recep Erdogan schriftlich zur gewonnenen Präsidentschaftswahl und ließen einen Sprecher der EU-Kommission in Brüssel sagen:
Turkey is a key partner for the European Union.
Die Türkei ist ein Schlüsselpartner für die Europäische Union, ein Land, das über den EU-Beitritt verhandelt, ein Nachbar, wichtiger Handelspartner und ein außenpolitischer Verbündeter. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit in all diesen Bereichen zu fördern.
Hinter Brüsseler Kulissen gilt das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei allerdings als schwierig. Die Beitrittsgespräche, die schon fast seit 10 Jahren geführt werden, kommen nicht wirklich voran. Dadurch liegt für die Türkei eine EU-Mitgliedschaft in weiter Ferne. Und das hat verschiedene Gründe. Dazu zählt zum Beispiel der Konflikt mit der kurdischen Minderheit in der Türkei und der Streit um die geteilte Mittelmeerinsel Zypern. Nach Ansicht der EU muss sich hier einiges bessern.
Wir vertrauen darauf, dass Sie die versöhnende Rolle, die Ihre neue Stellung mit sich bringt, beibehalten und sich darum bemühen, alle Gruppen, Glaubensrichtungen, Befindlichkeiten, Meinungen und Lebensstile der türkischen Gesellschaft zu respektieren.
Meinungen und Lebensstile der türkischen Gesellschaft respektieren. Im Frühjahr vergangenen Jahres war das nicht der Fall, als die türkische Polizei mit großer Härte gegen Demonstranten vorging, die ursprünglich gegen die Bebauung des Gezi-Parks in Istanbul protestierten. Die EU hatte das brutale Vorgehen scharf kritisiert. Erdogan hatte die Polizisten dagegen als Helden bezeichnet. Politische Verstimmungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei gab es auch im Dezember, als Dutzende Menschen im Umfeld von Erdogans islamisch-konservativer Partei unter Korruptionsverdacht festgenommen wurden. Seine Regierung ließ die Ermittler ablösen und versetzen. Auch das Ansehen Erdogans in Brüssel hat sich im Laufe der Zeit verändert. Während er in den ersten Regierungsjahren als Reformer galt, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorantreiben wollte, sehen ihn viele heute eher als Politiker mit autoritärem Kurs, sagt Elmar Brok von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments.
Dass er ein neuer Sultan werden möchte und das Land auch insgesamt dominieren möchte, das macht alles Sorgen, dass er da in eine falsche Richtung, auch des Islamisierung, abdriftet.
Brok kritisiert aber auch die EU. Seiner Ansicht nach waren viele viel zu blauäugig und wollten Erdogan die Reformwilligkeit unbedingt glauben. Wie sich das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei weiterentwickeln werde, das hänge nun sehr davon ab, so Brok, wie Präsident Erdogan sein neues Amt ausfülle.
Die Reaktionen aus Brüssel fasste Karin Bentsch zusammen. Der Boss vom Bosporus heißt also auch weiterhin Recep Tayyip Erdogan. Auch wenn der Staatspräsident eigentlich gar nicht so viel Macht hat, zweifelt keiner daran, dass er die Türkei nach seinen Vorstellungen umbauen wird. Auch mit einem Regierungschef seiner Wahl. Der Kommentar dazu von Reinhard Baumgarten aus Istanbul.
Nach der Wahl ist für Recep Tayyip Erdogan vor der Wahl. Seit 20 Jahren ist das so. 1994 wurde der damals 40-Jährige überraschend Bürgermeister von Istanbul. Vor 12 Jahren ist die von ihm mitbegründete AKP überraschend stärkste Kraft im türkischen Parlament geworden und hat die Regierungsgeschäfte in Ankara übernommen. Nie hat sich der islamisch-konservative Politiker zufrieden zurückgelehnt und sich auf seinen Erfolgen ausgeruht. Sein knapper Wahlsieg jetzt ist keine Überraschung. Der AKP-Chef hätte liebend gerne noch deutlich mehr Zustimmung bekommen. 55% plus X, das wäre ideal gewesen, um vorgezogene Neuwahlen auszurufen, um dann die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung zu bekommen. Nun muss sich der AKP-Chef mit dem Ergebnis arrangieren. Der große Wurf ist ihm nicht gelungen. Aber es reicht, damit er seine Pläne weiter verfolgen kann. Und hier geht es wieder um eine Wahl. Die Wahl eines Nachfolgers im Amt des türkischen Ministerpräsidenten. Diese Wahl wird viel Aufschluss darüber geben, welche Präsidentschaft Erdogan anstrebt. Wird er, wie seine Kritiker vermuten, eine Art Marionette mit den Regierungsgeschäften betrauen, die in Treue fest seinen Anweisungen folgt? Vieles spricht dafür. Recep Tayyip Erdogan ist nicht der Mann, der im Zenit seiner Macht damit anfängt, Macht zu teilen. Er wird sich nicht wie sein Vorgänger Abdullah Gül weitgehend aus der Tagespolitik raushalten. Mit Werf wird er seine Macht ausbauen. Zum Wohle des Volkes, wie er versichert. Im Wahlkampf hat Erdogan versprochen, Präsident aller Bürger der Türkei sein zu wollen. Dieses Versprechen wird er nur halten können, wenn er seine Art, Politik zu betreiben, grundlegend ändert. Kein türkischer Politiker vermag so zu polarisieren wie Recep Tayyip Erdogan. Konsens ist seine Sache nicht. Er kennt nur Freund oder Gegner. Seine Politik ist konfrontativ, nicht ausgleichend oder versöhnlich. Sein Drang nach Macht und Geltung geht auf beängstigende Weise einher mit dem Wunsch vieler türkischer Wähler nach Führung durch den starken Mann. Korruptionsvorwürfe, Vetternwirtschaft, Missachtung der Gewaltenteilung, all diese Vorwürfe waren für seine Anhänger kein Grund, ihrem Idol die Zustimmung zu verweigern. Die Türkei dürfte unter Präsident Erdogan noch islamischer, noch osmanischer, noch orientalischer werden. Er strebt ein Präsidialsystem in der Türkei an. Vorbild dabei sind weniger die USA mit ihrer ausgeklügelten politischen Ordnung und den Machtzentren Kongress und Senat als Korrektiv, sondern eher das Russland eines Wladimir Putin. Recep Tayyip Erdogan hat sich große Verdienste als Regierungschef erworben. Aber das war, als er noch nicht so viel Macht auf sich vereinte. Die Versuchung der Macht wird für den Aufsteiger aus dem Istanbuler Hafenviertel Kasim Pascha immer größer, je höher er kommt.
Das war der Kommentar im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 18.41 Uhr haben wir es mittlerweile. Im Nordirak verfolgt die Terrormiliz Islamischer Staat weiterhin Jesiden und andere Minderheiten. Und auch die Kämpfe gegen die Kurden gehen weiter. Die USA haben mittlerweile bestätigt, sie liefern Waffen an die Kurden. In Bagdad geht derweil das Gerangel der großen Parteien um die Macht weiter. Bisher wollte Ministerpräsident al-Maliki nicht weichen. Dennoch wird nun wohl ein anderer versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Tim Aßmann berichtet.
Am Vormittag noch demonstrierten Hunderte für Nuri al-Maliki in Bagdad. Für sie war völlig klar, dass niemand außer ihm Anspruch auf den Auftrag zur Regierungsbildung hat. Das ist unser Recht. Wir wählten ihn für eine dritte Amtszeit und haben eine Mehrheit der Sitze. Dieser Protest hier zeigt unsere Solidarität. Doch Stunden später war klar, ein anderer soll sich an der Regierungsbildung im Irak versuchen. Staatspräsident Fuad Massoum beauftragte Haider al-Abadi. Anfang 60 studierte er Elektroingenieur unter Saddam Hussein im Exil und nun schon seit vielen Jahren Berufspolitiker. Zuletzt stellvertretender Parlamentspräsident. Al-Abadi ist Schiit, genau wie die Mehrheit der Iraker und wie noch Ministerpräsident Nuri al-Maliki. Der hatte zuletzt aber nur noch das Vertrauen der eigenen Partei, der Rechtsstaatsallianz, und damit keine Mehrheit im Parlament. Die anderen politischen Gruppen der Schiiten im Bündnis der Nationalallianz schlugen nun al-Abadi als ihren Mann für die Regierungsbildung vor. Fadi al-Shemeri von der Gruppierung Islamischer Rat erklärte im irakischen Staatsfernsehen, die Parteien, die die Mehrheit der Nationalallianz bilden, haben heute beschlossen, Haider al-Abadi als Kandidat für die Nationalallianz mit 128 Stimmen zu nominieren. Die Delegation ist zum Präsidenten gegangen, um ihm das weiterzuleiten. Und Fuad Massoum nahm an. Der kurdisch-irakische Politiker hatte zuvor ganz offensichtlich alles unternommen, um den Auftrag zur Regierungsbildung nicht an al-Maliki vergeben zu müssen. Die Frist, die ihm die Verfassung dafür setzte, ließ Massoum nach seiner Lesart noch heute Zeit. Nuri al-Maliki hielt die Frist schon einen Tag zuvor für abgelaufen. Er war Fuad Massoum Verfassungsbruch vor und ließ als Drohkulisse sogar Panzer in Bagdad auffahren. Vergebens. Die USA, andere westliche Staaten, die Sunniten, die Kurden und viele Schiiten im Irak hatten zuletzt einen Rückzug von al-Maliki gefordert, wollten ihm keine dritte Amtszeit mehr geben. Seine Politik der Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten gilt als ein wichtiger Grund für das Erstarken der sunnitischen Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak. Die Dschihadisten haben weiter große Landesteile unter ihrer Kontrolle und verfolgen an das Denkende und an das Gläubige mit grausamer Härte. Im Sinjar-Gebirge im Nordost-Irak harren weiter Zehntausende Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden aus Angst vor den Dschihadisten aus. Mehreren 10.000 anderen Jesiden ist mittlerweile die Flucht aus den Bergen gelungen. Viele von ihnen berichten von Massakern durch die Terroristen des IS. Auch dieser Mann hat Furchtbares erlebt. Sie schossen mit Panzerfäusten und Mörsern. Wir hatten nicht genug Munition und mussten in die Berge fliehen. Kinder starben, Alte starben. Diesen alten Mann hier konnten wir gerade noch so retten. Sie nahmen die Mädchen und die Frauen mit. Unterdessen gehen die Gefechte zwischen der Terrormiliz und kurdischen Kämpfern weiter. Um die militärische Unterlegenheit der Kurden auszugleichen, unterstützen die USA sie nicht nur mit Luftangriffen, sondern liefern nun auch Waffen an die Peschmerga.
Die USA liefern also bereits Waffen an die Kurden im Irak. Humanitäre Hilfe ja, Waffen nein, sagt dagegen die Bundesregierung, auch wenn einige Politiker dies in den vergangenen Tagen gefordert hatten. Und Regierungssprecher Steffen Seibert, der begründet das so.
Sie wissen, dass es zu den Grundsätzen der Rüstungsexportpolitik dieser Bundesregierung wie auch aller Vorgängerbundesregierungen gehört, grundsätzlich keine Waffen in Krisen- und Kampfgebiete zu liefern.
Und an dieses Prinzip halte die Regierung sich. Stattdessen arbeitet Deutschland eng mit Hilfsorganisationen vor Ort im Nordirak zusammen. Am Wochenende hatte das Auswärtige Amt das Geld für Soforthilfe auf knapp 4,5 Millionen Euro aufgestockt.
Unser Fokus ist, den Menschen, die in höchster Not sind, jetzt möglichst konkret und zügig Hilfe zukommen zu lassen.
Doch reine Nothilfe reicht im Moment nicht aus, so die Kritik, auch aus den eigenen Reihen der Großen Koalition. Kinder, die bei sengender Hitze im Sinjar-Gebirge kurz vor dem Verdursten sind. Alte und Kranke, die zu schwach sind und auf der Flucht vor den IS-Milizen zurückgelassen werden müssen. Angesichts solcher Bilder, so der CDU-Außenexperte Wellmann, sind fromme Worte nicht genug.
Wir sind in der Situation, die mir allmählich peinlich wird, den Deutschen peinlich wird, dass die Amerikaner wieder eingreifen. Wer hilft ihnen in Europa? Die Franzosen und die Engländer. Und wir sagen, wir liefern ein paar Zelte und wir legen noch 1 Million drauf und wir nehmen noch ein paar Flüchtlinge auf. Das geht nicht, das ist zu wenig.
Wellmann betonte, auch Bundespräsident Gauck habe in den vergangenen Wochen ja immer wieder gefordert, dass Deutschland bei schweren Menschenrechtsverletzungen nicht zuschauen darf. Der CSU-Abgeordnete Uhl sagte, die Forderung nach einer aktiven deutschen Sicherheitspolitik sei berechtigt und dazu gehörten auch Waffenlieferungen. Ganz so weit geht Grünen-Chef Özdemir nicht. Schließlich dürfe Deutschland keine Waffen in Krisengebiete liefern. Aber die Bundesregierung müsse sich auf EU-Ebene viel stärker engagieren.
Ich bin sehr gespannt, ob Frau Merkel diesmal sich dafür einsetzen wird, dass die besten Kräfte in Europa Außenpolitik machen. Bis jetzt ist es so, dass die Amerikaner im Prinzip alles machen müssen. Europa findet in dieser Region de facto nicht statt.
Die IS-Kämpfer müssten gestoppt werden, so Özdemir. Der Grünen-Politiker begrüßt deshalb die amerikanischen Luftangriffe im Nordirak.
Die Amerikaner machen das Richtige, indem sie jetzt die kurdischen Peschmerga unterstützen. Die kurdischen Peschmerga haben diese 20.000 Jesiden ja nicht mit der Yogamatte unterm Arm befreit, sondern mit Waffen in der Hand befreit.
Der Grünen-Wehrexperte Nuripur warnte davor, den Konflikt mit Waffenlieferungen womöglich noch anzuheizen. So sieht es auch SPD-Fraktionsvize Mützenich.
Ich bin im Zweifel, niemand geht über die Bilder einfach leichtfertig hinweg. Und in der Tat, die Kurden sind diejenigen, die zurzeit gegen die IS vorgehen. Aber es sind auch schiitische Milizen. Nur wenn Sie sich die Situation im Irak anschauen, Waffen könnten auch möglicherweise wieder in einem neuen Bürgerkrieg eingesetzt werden.
Die Dschihadisten der Gruppe IS waren vergangene Woche in Kurdengebiete im Norden des Irak vorgerückt. Dort vertrieben sie zehntausende Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen, die meisten von ihnen Jesiden. Sie flüchteten in ein unwegsames Gebirge. Rund 40.000 Menschen harren dort bei großer Hitze immer noch aus. Die USA prüfen inzwischen, ob und wie sie die Flüchtlinge von dort in Sicherheit bringen können. Morgen wollen die EU-Botschafter für Sicherheits- und Außenpolitik über die Situation im Irak sprechen. Und das, obwohl solche Sondertreffen während der Sommerpause eigentlich ausgesetzt sind.
Vorerst keine Waffen aus Deutschland an die Kurden im Irak. Aus Berlin war das André Schünke über die Debatte über die Irak-Politik der Bundesregierung. Innenminister Thomas de Maizière will schärfere Gesetze gegen gewaltbereite Islamisten prüfen. Vor allem bei deutschen Staatsbürgern, die aus Kampfgebieten zurückkehren. Man könnte sie bei einem konkreten Verdacht auf terroristische Anschläge an der Einreise hindern. Aus Berlin dazu Peter Mücke.
Ein Sprecher bestätigte, dass das Innenministerium ein härteres Vorgehen gegen Islamisten prüfe. Für Ausländer und Asylbewerber reichten die bestehenden Gesetze aus. Bei nicht vorbestraften Deutschen sei es dagegen schwierig. Wir müssen darüber nachdenken, ob dort eine Änderung von Rechtslagen geboten ist. Der Ministeriumssprecher verweist auf eine bestehende Arbeitsgruppe von Bund und Ländern. Dort werde geprüft, ob deutschen Islamisten notfalls der Personalausweis entzogen werden kann. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden reisen viele Islamisten über die Türkei nach Syrien, wofür ein Personalausweis ausreicht. Der Umgang mit ausländischen Extremisten sei dagegen einfacher. Ihnen könne man den Pass entziehen oder sie nicht einreisen lassen. Trotzdem spricht sich der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Bosbach für eine Verschärfung des Ausländergesetzes aus, um Islamisten leichter ausweisen zu können. Wir dürfen nicht an der falschen Stelle tolerant sein, sagte der CDU-Politiker der Berliner Zeitung. Grüne und Linke wiesen umgehend beide Vorstöße zurück.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 6:55 ist es. Neue Ebola-Infektionsfälle in Nigeria, Verdachtsfälle in einigen anderen Ländern, drastische Präventionsmaßnahmen in Sierra Leone. Und auch ein deutscher Student ist unter Ebola-Verdacht im Krankenhaus. Linda Staude berichtet.
Ein deutscher Medizinstudent ist in Ruanda mit Verdacht auf Ebola in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der junge Mann hatte sich zuvor einige Tage in Liberia aufgehalten, wo die Behörden in der vergangenen Woche wegen der Seuche den Notstand ausgerufen hatten. Bei seiner Rückkehr aus Westafrika klagte er über Fieber, so das Gesundheitsministerium in Kigali. Darüber hinaus hatte er sich mit Malaria infiziert. Daraufhin wurde er auf eine Isolierstation verlegt. Bis die Ergebnisse der Laboruntersuchung vorliegen und der Verdacht auf Ebola bestätigt oder zerstreut werden kann, wird es allerdings 48 Stunden dauern. So lange wird der Patient auf der Isolierstation bleiben. Es handelt sich um den ersten Fall von Ebola-Verdacht, der in Ruanda seit Ausbruch der Epidemie in Westafrika untersucht wird. Am vergangenen Freitag war bereits in Uganda ein Mann mit Ebola-ähnlichen Frühsymptomen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort hatte sich allerdings dank eines Schnelltests binnen weniger Stunden herausgestellt, dass es sich bei seiner Krankheit nicht um das gefürchtete Virus handelte, dem bisher bereits fast 1.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Zahl der Infizierten ist mit fast 1.800 noch deutlich höher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte die Epidemie am vergangenen Freitag zum internationalen Gesundheitsnotfall erklärt. Mehrere Staaten in Ostafrika, darunter auch Kenia und Ruanda, führen an den Flughäfen für Passagiere aus den betroffenen Gebieten Reihenuntersuchungen durch. Das soll verhindern, dass sich der Erreger wieder auf dieser Seite des Kontinents ausbreiten kann, wo er 1976 zum ersten Mal diagnostiziert wurde und wo es bereits mehrfach Ebola-Epidemien gegeben hat. Zuletzt vor 2 Jahren in Uganda und im Kongo. Keiner dieser Ausbrüche hat allerdings je die Ausmaße erreicht wie jetzt in Westafrika.
Das Motiv war Frust. Der Lkw-Fahrer aus der Eifel hat heute vor Gericht gestanden, vom Wagen aus serienweise auf andere Autos geschossen zu haben. Er wollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Vom Prozessauftakt in Würzburg, Barbara Markus.
Der Fernfahrer gibt sich nach Verlesung der Anklage zerknirscht, will sich im Nachhinein selbst nicht erklären können, was ihn zu diesem bisher beispiellosen Rachefeldzug auf Autobahnen gebracht hat. Die Schüsse hat er auch vor Gericht wieder pauschal gestanden. Was den Vorwurf des versuchten Mordes betrifft, haben seine Anwälte aber schon vor Prozessbeginn jegliche Tötungsabsicht bestritten.
Unser Mandant hat von vornherein erklärt, wie gesagt, nicht einmal anwaltlich vertreten, also noch ohne jede Hilfe, dass er niemals die Absicht hatte, jemanden zu verletzen. Geschweige denn jemanden zu töten.
Wie er sich so sicher hat sein können, dass nie ein Schuss daneben geht, wollte der Vorsitzende Richter wissen. Das wird wohl jetzt in den kommenden Prozesstagen die Frage sein. Und auch das Motiv, von dem Gerichtssprecher Michael Schaller sagt.
Das Motiv des Angeklagten soll laut Anklage darin bestehen, dass er anderen Kraftfahrtteilnehmern einen Denkzettel verpasst haben soll. Ursache des Ganzen soll gewesen sein, dass er selbst einmal von der Straße abgetrennt worden sei. Beinahe.
Schlimmer noch, von Fahrern von Autotransportern sei er einmal im Schlaf auf einem Parkplatz überfallen worden, sagte der Angeklagte. Aber Beweise dafür, geschweige denn eine Anzeige bei der Polizei, gibt es nicht. Für den 58-Jährigen steht viel auf dem Spiel. Sollte sich der Vorwurf des versuchten Mordes nicht entkräften lassen, damit ist gemeint, dass er möglicherweise tödliche Fehlschüsse billigend in Kauf genommen hat.
Grundsätzlich steht auf Mord in Vollendung lebenslange Freiheitsstrafe. Im Fall eines Versuchs kann das Gericht die Strafe mildern. Es muss nicht von dieser Milderungsmöglichkeit Gebrauch machen. Wenn das Gericht Gebrauch macht von der Milderungsmöglichkeit, wäre die Mindeststrafe jeweils 3 Jahre Freiheitsstrafe.
Im Gerichtssaal ist bereits ein psychiatrischer Gutachter anwesend. Und auch unter diesem Aspekt hat die Anklage wegen versuchten Mordes noch mehr Gewicht, wie Gerichtssprecher Schaller erkennen lässt.
Sollte der Angeklagte im Wesentlichen anklagegemäß verurteilt werden, würden die formellen Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung vorliegen. Eine Entscheidung darüber müsste dann zum Ende der Hauptverhandlung durch das Gericht erfolgen.
Vorerst 9 Verhandlungstage sind noch angesetzt. Vor allem um die Persönlichkeit des Angeklagten, aber auch seine Glaubwürdigkeit wird es dabei gehen.
Die Unwetter nehmen in diesem Sommer einfach kein Ende. Abgedeckte Dächer, entwurzelte Bäume, diesmal vor allem in Hessen und Rheinland-Pfalz. Besonders heftig hat es den Kurort Bad Schwalbach im Taunus erwischt. Von dort Silvia Tietz.
Ungläubig läuft Edith Klüver an ihrem geliebten Kurpark vorbei. Das grüne Herz der Stadt ist zerstört. Dutzende Bäume sind entwurzelt und die meterdicken Stämme liegen kreuz und quer.
Wie nach einem Bombenangriff. Wenn Sie nur einmal das Auto da oben sehen, das ist total zerstört, wie mit Papier zusammengeknottelt. Und diese Riesentanne, die da auf dem Haus da oben, drüber hängt. Natur ist die größte Gewalt, die es überhaupt gibt.
Als wäre eine Bombe im Kurpark explodiert. Nur hier und in den angrenzenden Straßen hat die Windhose gewütet. Auch im Badweg, wo Edith Klüver lebt. Noch immer ist sie geschockt, denn einen solchen Sturm hat sie noch nicht erlebt.
Das Dach ist weggeflogen, die Dachrinne, die ganzen Balkone. Ich habe die Tür zuhalten müssen, sonst wäre die ganze Glaswand reingekommen. Und dann fielen die Bäume um. Das war so schlimm.
Dutzende Dächer wurden abgedeckt und Autos von umstürzenden Bäumen zerdrückt. Der Gesamtschaden dürfte in die Millionen gehen. Doch selbst Stadtbrandinspektor Sven Lillig kann das Ausmaß im Moment nur schätzen. An diesem Morgen geht es erst einmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen.
Wir arbeiten uns jetzt zu den Objekten, wo bisher noch kein Zugang war, so langsam vor. Das Ausmaß ist doch mehrere Kilometer, hat eine riesen Schneise in den Wald auch geschlagen. Und zur besseren Aufklärung kommt jetzt noch ein Hubschrauber der Polizei, wo das ganze Gebiet von oben dann nochmal geschaut wird.
Die Zufahrtsstraßen nach Bad Schwalbach sind seit gestern zum Teil blockiert. Hunderte Bäume wurden entwurzelt. Nur über die Emserstraße und die Heimbacher Straße können Autofahrer heute in die Stadt gelangen.
Also die Straßen werden heute auch noch den ganzen Tag gesperrt sein. Das ist die Rheinstraße und die Reiterallee, weil wir da noch diverse Einsatzstellen haben. Erste Priorität hat die Sicherheit wiederherzustellen. Das bedeutet, die Gehwege und die Straßen wieder passierbar zu machen und auch zu sorgen, dass niemand mehr gefährdet werden kann.
An einen solchen Sturm kann sich in Bad Schwalbach niemand erinnern. Bis der Kurpark wieder aufgeräumt ist, wird es wohl noch Wochen dauern. Bis die Zerstörungen nicht mehr sichtbar sind, wohl Jahre. Am Tag nach der Windhose sind die Menschen in Bad Schwalbach entsetzt.
Es ist eigentlich unbeschreiblich. Also wenn man die Bäume gesehen hat, wie sie einfach umgestürzt sind, es wirkt sehr unrealistisch.
Da habe ich mal kurz hochgeguckt, da fliege ich oben erst rum, so 30 Meter Höhe. So richtige Sterne, die sind rumgeflogen, die Bäume haben sich in sich oben gedreht, das habe ich nicht gesehen, also das ist schon Wahnsinn.
Der schöne Park, das ist hier alles weg, wie in einem Krieg.
Auch Edith Klüver ist geschockt, aber auch erleichtert, denn im ersten Moment hatte sie Angst, durch den Sturm ihren Mann zu verlieren.
Mein Mann war mittendrin, ich war so glücklich, wie der wieder heimkam, ich drüber erzähle, muss ich gerade heulen.
Das ist die gute Nachricht an diesem Morgen in Bad Schwalbach. Der Kurpark wurde fast vollständig zerstört, doch wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.
Wir kommen zum Sport. Er gilt als Weltmeister und Rekordtorschütze. Miro Klose hört auf. Irgendwie haben wir uns das ja gedacht, aber jetzt ist es auch offiziell. Klose beendet seine Nationalmannschaftskarriere und Felix Mansel blickt zurück.
13 Jahre, viele Highlights. Klose stand häufig im Mittelpunkt und blieb dabei stets bescheiden. 4 WMs, 3 Europameisterschaften, jede Menge Erinnerungen.
Es ist eine Riesenfreude, wenn ich zurückdenke, mit welchen Spielern ich die Zeit noch verbracht habe. Mehmet Scholl, Kahn, Hamann, Jeremies, das war eine faszinierende Zeit.
Noch faszinierender waren seine Tore. Kloses erster TV-Auftritt im Jahre 2000 war sprachlich noch sehr heimatverbunden.
So wie mein Vater immer sagt, ich spiele einfach Fußball, ich kann noch viel mehr. Und Trainer Zeihe und die Fans, ich halt auch Fußball spielen kann.
Unter DFB-Teamchef Rudi Völler wurde es dann ab 2001 schnell international. Es begann der steile Aufstieg des schüchternen Torjägers aus Blaubach-Diedelkopf in der Pfalz. Völler sah in Klose von Beginn an einen Spielertyp, der
vieles oder fast alles verkörpert, was einen guten Stürmer ausmacht. Er schnell ist, dribbelt gut, rechts wie links, ist kopfballstark und hat einen gewissen Torriecher.
Und was für einen. WM 2002, Klose trifft gleich 5-mal. Platz 2 im Rennen um die WM-Torjägerkrone.
Klose, der Aufsteiger, der Neuling, der hier seine Chance genutzt hat. Tor, da ist er wieder! Arigato! Danke, Miro Klose!
4 Jahre später bei der WM in Deutschland wird Klose bester WM-Torschütze. Ist danach aber auch häufiger verletzt. Doch Bundestrainer Joachim Löw zählt auf seinen Topstürmer.
Wenn es ums Eingemachte geht, hat der Klose immer eine gute Form.
2014 ist dann das Klose-Jahr. Miroslav Josef Klose, denn so steht's im Pass, löst zunächst Gerd Müller als besten deutschen Torjäger im Nationaltrikot ab und schnappt sich anschließend auch noch den Ronaldo-WM-Rekord.
Klose! Klose! Wahnsinn!
Neuer WM-Rekord!
Klose ist von nun an bester WM-Torjäger aller Zeiten. Er ist 36 Jahre alt, gewinnt einige Tage später auch noch den WM-Titel und steht anschließend weinend mit seinen beiden Kindern im Arm auf dem Rasen des Maracanã-Stadions von Rio. Miroslav Klose ist am Ziel und deshalb ist es soweit. 137 Spiele für Deutschland, 71 Tore. Ein Weltklasse-Stürmer sagt auf Wiedersehen.
Ja, und das war das Echo des Tages. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf ndr.de/info und auf wdr5.de. Im Studio war Sabine Mörs. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.